ARD. WDR 5. Philosophie Spezial.
Dies ist die zweite Stunde eines sehr besonderen Tages in WDR 5. 10 Stunden lang widmen wir uns hier den Fragen unserer Zeit und versuchen nach vorn zu blicken. Und oben drüber haben wir als Motto geschrieben, zwischen Zeitenwende und Zuversicht, wie uns der Wandel gelingt. Und dies alles parallel zur Phil Cologne, die gerade in Köln läuft. Das Internationale Philosophiefest wird ja präsentiert von WDR 5. Und kaum runter von der Bühne gestern Abend ist jetzt bei uns hier im Studio Marie-Louisa Frick. Sie ist Philosophieprofessorin an der Universität in Innsbruck in Österreich. Und ihr großes Thema in den vergangenen Jahren wird in dieser Stunde auch unseres sein. Die Frage nämlich, wie es um den, wie soll man sagen, geistigen Zustand unserer Demokratie steht, ob wir eine gute oder miserable Streitkultur haben und wo eigentlich die Grenzen der Toleranz verlaufen. Alle demokratischen Gesellschaften ringen gerade um diese Fragen, wir hier auch. Und Sie sind eingeladen, sich bei diesem Nachdenken zu beteiligen, Ihren Standpunkt zu vertreten. Sie können sich gern melden unter 0800 5678 und 3x5 oder Sie schreiben an philo@wdr.de. Willkommen, Frau Frick.
Einen schönen guten Tag.
Ja, wir haben gerade über künstliche Intelligenz gesprochen und auch über die Zukunftsbilder, die sich damit verbinden. Und im Grunde hätten wir auch hinzufügen können, das hat sehr viel auch mit der Demokratiefrage zu tun.
Das hat es, auch wenn wir vielleicht die Konsequenzen der technologischen Entwicklungen, die sich hier überschlagen, noch gar nicht absehen können. Aber man kann neben hoffnungsvollen Entwürfen auch kritische Fragen stellen. Was macht das mit uns als kommunikativen Wesen, die sich austauschen, die sich Meinungen bilden und die abhängig davon sind, dass wir Informationen beziehen, die vertrauenswürdig, die gesichert sind, dass wir mit Menschen kommunizieren und nicht mit Simulationen von Gegenüber. Das heißt, die Demokratie braucht Foren der Öffentlichkeit, wo sich Menschen austauschen können.
Und analoge Foren?
Analoge wie digitale. Ich würde sagen, vor allem analoge. Aber das ist halt auch nicht immer möglich. Wir leben in großen urbanen Zentren oder am Land. Mit Menschen in Kontakt zu treten, ist oft gar nicht möglich aufgrund der Distanz zwischen uns. Und da sind natürlich die sozialen Medien, neue Medien, auch eine Bereicherung.
Ja, wir haben von Stefan Selke in der ersten Stunde gehört. Wir sind jetzt gerade dabei, weil künstliche Intelligenz eine größere Rolle auch in unserem Alltagshandeln spielen wird, neue Aushandlungsprozesse zu beginnen. Was davon wollen wir, was wollen wir nicht? Wenn Sie das jetzt auf Ihr Demokratiethema beziehen, was würden Sie denn gern aushandeln?
Ich glaube, wir müssen uns zunächst mal verständigen, was ist Intelligenz? Wenn wir zum Beispiel ChatGPT ansehen oder vielleicht auch schon verwendet haben, dann kann man ja zweifeln, wie intelligent diese KI derzeit noch ist, aber auch vermuten, sie wird klüger werden, sie wird besser werden und damit steigen unsere Möglichkeiten, aber natürlich auch die Risiken, die sich darin verbergen. Was wir aushandeln müssen und in Demokratien eigentlich immer aushandeln, sind die Fragen, wie gehen wir miteinander um, welche Themen betreffen nicht nur mich privat, sondern sind öffentlich, daher politisch und ein Anliegen für alle. Und diese Meinungskämpfe beziehen sich gegenwärtig auf ganz viele große, hochkomplexe Themen. Und das überfordert viele Menschen, das frustriert auch hier und da. Aber ich glaube, wir müssen uns auch den Herausforderungen stellen und versuchen, es so gut wie möglich hinzubekommen.
Weil Sie sagen Meinungskämpfe, dann werden manche einen Schreck kriegen und vielleicht fragen, muss das denn sein? Aber ich glaube, Sie sagen, ja, das muss sein. Meinungskämpfe muss es geben.
Es wäre, glaube ich, unredlich zu sagen, wir sind alle so sterile Argumentationsautomaten, die prüfen, was ist ein gutes oder schlechtes Argument und lassen uns dann überzeugen und sind da ganz nüchtern und rational. Wir haben auch starke politische Affekte. Wir haben Grundpositionen, die wir ganz emphatisch vertreten. Und Meinungskämpfe sind Auseinandersetzungen, wo es darum geht, welche Meinung auch sich durchsetzt in auch einer medial vermittelten Öffentlichkeit, welche Meinung dominant werden kann, auf zumindest bestimmte Zeit.
Sie haben gestern Abend schon bei der Phil Cologne um solche Fragen gerungen. Was haben Sie noch im Ohr? Was bewegt Sie gerade?
Wir haben über Demokratie gesprochen und die Bedeutung der Öffentlichkeit und die Frage, was sind eigentlich diese Öffentlichkeiten, die Demokratie braucht? Wo finden wir die heute? Sind sie fragmentiert? Sind sie von sogenannten Filterblasen, Echokammern abgelöst worden? Und der Befund, den zumindest wir in der Runde mit kommunikationswissenschaftlicher Kompetenz am Podium dann abschließend gefasst haben, war, es ist komplexer. Also diese Filterblasen etwa sind so gar nicht immer vorliegend. Menschen tauschen sich durchaus auch aus mit Andersdenkenden. Wo es aber schwierig wird, ist, dass sich oft Gruppen bilden, die ganz klare epistemische Autoritäten haben, die sie anerkennen. Die epistemischen Autoritäten anderer werden nicht anerkannt, denen wird überhaupt kein Vertrauen geschenkt. Es geht also darum, wem vertrauen wir dann, wenn wir uns nicht selbst ein Bild einer Lage machen können. Und eine epistemische Autorität, um das auch nochmal zu erklären, ist eine Institution oder Person oder Personengruppe, die etwas besser versteht oder besser weiß, weil sie bestimmte Kompetenzen, Erfahrungen, Ausbildungen etc. hat.
In der digitalen Welt sind das dann solche, die viele Follower haben, die viel Aufmerksamkeit generieren.
Naja, für wen jemand oder etwas eine epistemische Autorität ist, das ist eben relativ variabel, liegt im Auge der Betrachterin. Mhm. Und in Zukunft könnte, zurück nochmal zu ChatGPT, auch künstliche Intelligenz eine epistemische Autorität werden. Sag mir, was los ist. Sag mir, wie es ist.
Diese Frage, mir, was ich wählen soll.
Sag mir, nicht nur, was ich vielleicht heute kochen soll mit diesen Zutaten, sondern sag mir, was ist die beste Lösung für ein politisches Problem. Auch das könnte in Zukunft eine stärkere Rolle spielen.
Ja, wenn Sie dieses Bild von der Meinungsblase jetzt genannt haben, das ist ja eigentlich die Vorstellung, jeder und jede von uns sind irgendwie aufgehoben unter Gleichgesinnten, die so ähnlich ticken, die ähnliche Lebensvorstellungen haben, und dann hat man mit anderen Welten gar nichts mehr zu tun. Und ich will das Positive, das Optimistische, was Sie jetzt hier mit reingetragen haben, auf jeden Fall auch zu seinem Recht kommen lassen. Sie sagen, nein, wir sind nicht umhüllt von Meinungsblasen, wir registrieren durchaus auch noch, wie andere ticken. Ist doch gut.
Das ist gut, aber es reicht nicht zu registrieren, wie andere ticken, sondern es kommt auch darauf an, empathisch nachzuvollziehen, warum andere bestimmte Standpunkte haben, die man vielleicht nicht teilt. Um nicht den menschlichen Bezug zum Gegenüber vollständig zu verlieren, um nicht andere abzuwerten, als Feinde zu betrachten, zu dehumanisieren etc.
Ist es das, was gerade eine herrschende Tendenz ist? Also dass das Empathische verloren geht? Das hieße ja doch eigentlich, ich sage jetzt wir, das klingt blöd, weil wir sind alle sehr verschieden, ja, aber dass eine Gesellschaft insgesamt dann, ja, was das geistige Klima angeht, enger wird.
Naja, wenn wir uns vielleicht an die Pandemiezeit erinnern, die Gott sei Dank zurückliegt, die wir uns oft gar nicht mehr in der Dramatik vorstellen können, retrospektiv, dann hatten viele, ich auch, den Eindruck, dass sich durchaus Menschen überhaupt nicht mehr in dem Sinne verstehen, dass sie nachvollziehen können, warum jemand Gründe hat für seine Position, auch für sein Verhalten, dass man sich abgesprochen hat, wechselseitig überhaupt etwas Sinnvolles beizutragen zu einer Debatte oder es auch gut zu meinen mit der Gesellschaft, die insgesamt vor dieser Herausforderung und in Gefahr gestanden ist.
Ja, und warum hat man das gemacht? Weil es auch Stressmomente beschert und es erstmal eine menschliche Regung ist zu sagen, ja, mit dem rede ich nicht mehr, das ist mir zu anstrengend, ich will es einfach nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr.
Erstens das, dass man sich abwendet dort, wo es einfach unerträglich zu sein scheint oder tatsächlich ist. Aber weil unter existenziellen Bedrohungen, die gefühlt sind, müssen auch gar nicht immer vorliegen, aber die empfunden werden, sich Menschen tatsächlich oft zurückziehen auf ihre kleinere Gemeinschaft, die überschaubar ist, die homogener ist und auch mit eben Gruppenfeindlichkeitstendenzen hier sich abgrenzen.
Ich finde das ganz interessant, dass Sie den Begriff der Empathie mitbringen. Das wäre ja sozusagen die emotionale Basis für Demokratie. Aber wir denken eigentlich eher, empathische Verhältnisse sind irgendwie, spielen sich im Kleinen ab, bringen Menschen füreinander auf. Aber das auf eine Gesellschaft gedacht,
auf eine Gesellschaft, die eine plural verfasste Gesellschaft genau. ist, mit so unglaublich vielfältigen Weltanschauungen, ist Empathie eine demokratische Tugend. Man muss nicht alles teilen, was andere für wichtig erachten und richtig erachten, aber nachvollziehen können und auch versuchen zu verstehen, warum aus Sicht dieser Position etwas anders erscheint, als es mir erscheint, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch um respektvoll miteinander zu streiten.
Gut, das heißt dann auch, dass der Streit etwas vollkommen Gegebenes ist und dass man das nicht für etwas Unangenehmes hält.
Weil wir unterschiedlich sind in einer offenen Gesellschaft und auch unterschiedlich sein dürfen, ist es unvermeidlich, dass wir uns unterscheiden, nicht nur in Kleinigkeiten, sondern auch dort, wo es wichtig wird, in Werthaltungen und wirklich grundlegenden Positionen.
Würden Sie also vorschlagen, dass wir alle erstmal bei uns selber anfangen, wenn wir die Demokratiefrage stellen? Also, weil Sie haben von Tugenden gesprochen, das heißt ja, dass ich selber an mir was entwickeln muss, um überhaupt diese anspruchsvolle Aufgabe meistern zu können.
Das ist natürlich ein altmodischer Begriff, aber er kommt jetzt wieder. Tugendethik erlebt eine Renaissance auch in der politischen Ethik, der Demokratieethik. Und ich glaube zu Recht, denn Tugendethik fragt danach, wie will ich sein? Wie will ich sein als gute Demokratin? Nicht unbedingt, was soll ich tun, sondern wie will ich sein als Mensch, der eine Haltung hat, der auch etwas ausstrahlt, der an sich selbst arbeitet. Und das halte ich für eine sehr moderne Ethik, weil sie auf das Individuum abzielt, aber auch den Kontext, den sozialen Kontext im Blick hat. Wie will ich sein, um mit anderen gut in einem demokratischen Gemeinwesen zu leben?
Ich bin jetzt unter allen, die Ihnen zuhören, der Einzige, der Sie sieht. Und deswegen will ich mal was verraten, was nicht uninteressant sein könnte, auch unter diesem Demokratieaspekt. Sie sind ein grundfreundlicher Mensch. So gehen Sie auf andere zu. Funktioniert das auch im Politischen? Dass man erstmal jedem versucht, freundlich zu begegnen?
Ich würde vermuten, es schadet nicht. Das kann man aber auch nicht einfach aufsetzen. Also ich glaube, ich hatte ein glückliches Leben, dass ich freundlich bin, ist auch nicht alles mein Verdienst. Aber ich habe im Alltag und in meinem Berufsleben schon die Erfahrung gemacht, dass man Menschen als Menschen sieht und das heißt auch als Menschen, die sterblich, die verletzlich sind. Und man muss sich gut überlegen, welche Verletzungen man selbst noch hinzufügt zu einem ohnehin potenziell leidvollen Leben.
Ja, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also wenn es darum geht, einem Streit nicht auszuweichen, sondern ihn auch auszutragen, dann muss man ja auch persönlich eine ganz andere Melodie ausspielen. Dann wird es mal auch lauter und beherzter und vielleicht spielt sogar Wut manchmal eine Rolle und trotzdem muss man die Wut wieder zügeln können. Also lauter solche Dinge.
Sehr schwierig, absolut.
Aber Sie gehen in den Ring.
Nicht immer. Also im Freundeskreis natürlich geht man ganz anders miteinander um als jetzt mit Personen, die man nicht so gut kennt. Und das zeigt eben auch, wo Vertrauen da ist, wo man sich menschlich akzeptiert oder sogar wertschätzt, kann man auch Dinge sehr hart verhandeln. Dort, wo man in einer demokratischen Öffentlichkeit natürlich nicht mit jedem und jeder befreundet sein kann, muss man sich auch ein bisschen zivilisieren, ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen zügeln, um mal auch vorsichtig zu testen, wie eben andere Menschen dann auch reagieren, wie sensibel sie sind und von diesen Reaktionen dann auch etwas mitnehmen für den weiteren Verlauf einer auch politischen Auseinandersetzung.
Ich finde das eine sehr spannende Frage. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir nicht alle miteinander befreundet sein können, in der wir es mit Positionen und Haltungen zu tun haben, die wir teilweise unerträglich finden. Und was ist es dann, was wir selber mitbringen müssen? Wer dazu was sagen möchte, 0800 567 38 die 5 und ich rufe in Siegburg Daniel Mockwitz. Willkommen, Herr Mockwitz.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ja.
Sie haben zuhören können über das, was wir jetzt gerade hier verhandelt haben.
Ja.
Was ist denn Ihr Gedanke dazu?
Also zum einen musste ich schmunzeln, weil ich hatte ja erzählt, dass ich an einer Schule arbeite und ich morgens früh eben über den Schulhof in mein Büro gehe und dann zu Schülern wie auch Kollegen immer freundlich denen gegenüber trete, weil ich mir sage, ich möchte gerne als gutes Beispiel vorangehen. Und auch wenn ich vielleicht mal mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, kann da jetzt erstmal von außen keiner was dafür. Und es tut mir jetzt auch nicht weh, einfach trotzdem wenigstens ein Lächeln beim guten Morgen sozusagen an den Tag zu legen. Also von daher, ich finde, wenn das viele tun würden, glaube ich, gäbe es auch vielleicht etwas weniger ich weiß es jetzt nicht, Wut oder Stress oder Streit in dem Sinne, der dann aber gar nicht sozusagen sprachlich in vielleicht in Ruhe und auch vielleicht mit Emotionen ausgeführt wird, sondern der dann eventuell einfach nur, sage ich jetzt mal, über das Gesetzesstärkeren quasi ausgeführt wird.
Ja. Aber in dieser idealen Welt, das wissen Sie ganz genau, erst recht als Lehrer.
Ich bin ja Lehrer.
Ach so, okay. Und dann machen Sie was anderes dort.
Ich bin Schulsozialarbeiter.
Ja, gut. Ja. Aber trotzdem wissen Sie sehr genau, dass wir uns jetzt was wünschen, was es nicht so oft gibt und dass wir in dieser idealen Welt nicht leben und trotzdem überlegen müssen, auf welcher Basis wir streiten können.
Ja, das ist richtig, ja. Meine Problematik, also warum ich eigentlich auch angerufen habe, ist aber, dass ich finde, dass gewisse Schichten, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht richtig zum Zuge kommen. Also ich finde, dass es bei uns immer noch ungeheuer viel Trennung gibt, dass wir aus meiner Sicht ein Stück weit in so einer Art Scheindemokratie leben, weil ich halt jetzt aufgrund meines Alters mitgekriegt habe, dass ich gesellschaftlich manche Dinge überhaupt nicht gut verändern oder es nicht angegangen wird, weil sie blockiert werden, weil man Angst davor hat, weil man Angst davor hat, gewisse Privilegien zu verlieren. Für mich ist es kein richtiges Miteinander, sondern es ist für mich eher so eine Sache, wie es soll so bleiben, wie es ist. Und das heißt, gewisse Leute haben halt Privilegien, denen geht es halt besser und die sitzen an den Hebeln, sage ich jetzt mal, wie in unserem Bundestag, wo eben ein großer Teil nur noch Akademiker sind und die natürlich einen Teufel tun werden, um, sage ich jetzt mal, Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, einfach mehr unter die Arme zu greifen oder sie mehr zu motivieren auch. Es geht ja nicht nur ums Finanzielle, sondern es geht ja auch um das Anerkennen, die Ressourcen sozusagen von solchen Menschen auch zu fördern und ihnen, was weiß ich, ich sag jetzt mal, mir fällt gerade nichts Besseres ein, ihnen eben für das, was sie tun, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, du bist ein Teil von dem System und wir finden es toll, dass du dazugehörst.
Herr Mockwitz, ja? Können Sie noch genauer werden, weil das eine brisante Frage ist, die Sie aufwerfen. Ja. Welche Gruppen Ihrer Meinung nach nicht mehr gut repräsentiert sind?
Also ich sage jetzt mal, die Leute, die von mir aus jetzt von sozialer Hilfe, also von sozialer Hilfe abhängig sind, die noch nie aus ihrem Ort rausgekommen sind, nichts anderes kennen als ihren kleinen Mikrokosmos, wo ich gar nicht sage, dass das unbedingt was Schlechtes sein muss. Ja, nur es gibt halt extreme Unterschiede zwischen den Menschen, die 4-5 Mal im Jahr reisen, weil das für ihren Lerneffekt wichtig ist, und es gibt Leute, die daran überhaupt nicht denken können. Und ich glaube auch, dass es dadurch natürlich auch wiederum Menschen gibt, die vor lauter Frustration, sage ich jetzt mal, und vor wenig Wertschätzung sozusagen dann eben auch darüber frustriert sind, krank werden, und sich da dann sozusagen das potenziert, beziehungsweise dann eben auch das Problem wiederum auf die Kinder übertragen wird.
Gut, jetzt haben wir eine gute Vorstellung davon, was Sie meinen. Und das sind Spaltungsprozesse, die Daniel Mockwitz beschrieben hat. Und jetzt können wir Marie-Louisa Frick damit anfangen zu arbeiten.
Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Beitrag, Demokratie und die soziale Frage. Das vergessen wir oft ein bisschen oder schneiden es nur oberflächlich an, und ich nehme mich auch selbst bei der Nase. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieses Ideal demokratischer Gleichheit, de facto vielfach unterlaufen wird durch die materialen Bedingungen und die unterschiedlichen Positionen von Menschen in unserer Gesellschaft. Und jemand, der das sehr gut, glaube ich, auch beschrieben hat, ist Richard Rorty in einem Text, der jetzt wieder viel gelesen wird. 1996 hat er einen Essay veröffentlicht, Looking Back from the Year 2096, also 100 Jahre voraus. Und es ist in den USA angesiedelt, in einer posttotalitären USA, die durch den Faschismus gegangen ist und sich dann fragt, wie konnte das passieren? Und seine Vermutung ist, oder eigentlich klare Diagnose, dass man auf die Abgehängten nicht nur vergessen hat, sondern vielfach auch mit elitärer Arroganz herabgeblickt hat, dass diese Menschen verzweifeln, weil sie sich nicht wahrgenommen, nicht anerkannt, nicht repräsentiert fühlen. Und wenn diese Menschen verzweifeln, dann hat Rorty gesagt, und das glaube ich ist wirklich treffend, at that point something will crack. Wenn es so weit kommt, dass die Abgehängten wirklich verzweifeln und hoffnungslos sind, dann wird in der Gesellschaft etwas bersten. Und ich glaube, wir können heute, viele Jahre nach diesem Essay, auch gut verstehen, was er hier als Problem beschrieben hat.
Ja, vor allem ist das geschrieben zu dem Zeitpunkt, wo die ganz harten Polarisierungen sich wahrscheinlich erst so ganz zart abgezeichnet haben.
Es gab auch damals schon Kulturkämpfe und er spricht auch kritisch über die akademische Linke, die hier zu eng in ihrer Bubble lebt. Aber ich denke, das ist für uns ganz schwierig auch zu überlegen, was kann man daran ändern. Da bin ich selbst auch dankbar für weitere Vorschläge und Ideen.
Ja, trotzdem kann ich Sie nicht entlassen, ohne eigene Ideen wenigstens anfangs beschrieben zu haben. Worüber Sie sich ja Gedanken machen, ist, Sie haben das Stichwort Kulturkämpfe genannt, dass es auch in unserer Gesellschaft Lagerbildungen gibt, die immer schwerer aufzulösen sind. Können Sie das mal beschreiben, welche Lager Sie da sehen? Und ich will gleich vorwegnehmen, dass Sie vermutlich eher so einen Platz zwischen den Stühlen suchen.
Das sollten Philosophen auf jeden Fall aus meiner persönlichen Sicht. Sie sollten sich nicht in ein Lager einordnen, weil sie dann einfach die halbe Seite der Medaille nicht mehr sehen würden. Und es ist schwierig, jetzt so eine Landkarte zu zeichnen, die vollständig ist. Aber was wir sehen, sind viele Kämpfe um Anerkennung von Gruppen, die sich identitätspolitisch verstehen, auf unterschiedliche Weise, nicht nur in der sogenannten linken, auch in der rechten politischen Sphäre. Und dass diese Gruppen Anerkennungskämpfe tatsächlich auch mit einer Art Stammesdenken einhergehen. Wir sind eine Gruppe, die zusammenhält, wir helfen uns untereinander, wir unterstützen uns und nach außen hin regiert Verachtung bis Hass. Und diese Verschärfungen auch von Debattenräumen und großen gesellschaftlichen Debatten, diese Verschärfungen aufzulösen, kann eigentlich nur gelingen, wenn man und wiederum sich selbst als Vorbild sehen, ist auch angesprochen worden, wenn man versucht, anderen möglichst wenig Material zu liefern, um mich selbst als Feindbild auch wahrzunehmen oder zu sehen. Feindbilder abbauen beginnt bei mir selbst. Wie muss ich mit anderen umgehen, mich einbringen, mich verhalten, damit andere in mir keine Bedrohung sehen?
Ja.
Das ist der schwierige Schlüssel zur Lösung dieser Situation, die mit Kulturkampf nur unzureichend beschrieben ist. Es geht um mehr und da fehlen uns auch noch die Terminologien.
Um eine Abkürzung zu nehmen, wird für das, was Sie jetzt beschrieben haben, gerne der Begriff Identitätspolitik benutzt, also dass man anhand von bestimmten politischen, kulturellen, religiösen oder was auch immer Persönlichkeitsmerkmalen Identitäten konstruiert. Sie nennen das Stammesdenken. Das ist, warum dieser Begriff?
Der hat sich in der politischen Psychologie eingebürgert. Er trifft aber insofern, glaube ich, einen Punkt, als dass wir diese Tendenz als Menschen in uns haben. Und Umstände, prekäre Umstände, politische schwierige Situationen können dieses Potenzial wecken, dieses negative, problematische Potenzial in uns, dass wir in offenen Gesellschaften, wenn sie konfliktdurchdrungen sind, überfordert sind, dass wir uns nach Gruppen sehnen, denen wir zugehören, wo wir aufgehoben sind, wo wir Heimat finden. Und das auch kritisch zu reflektieren und ein bisschen zu durchschauen, ist auch sehr wichtig. Aber es ist ganz, ganz schwierig, hier konkrete Lösungen anzubieten.
Und warum sagen Sie, das findet sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite?
Denken Sie an Gruppen, die sich verstehen als völkisch-deutsch, als traditionell deutsch, als Deutsch im wahren Sinne? Und denken Sie an Gruppen, die sich umgekehrt dann verstehen als marginalisierte Gruppen, die jetzt ihre Anerkennung, die ihnen zusteht, auch erkämpfen? Das sind identitätspolitische Selbstverständnisse, die nach den gleichen Logiken funktionieren, weil es immer auch das oder den oder die anderen gibt, gegen die man vorgeht, von denen man sich zumindest stark abgrenzt.
Was wäre Ihre Erklärung dafür, warum solche Identitätsdebatten heute eine so große Rolle spielen, dass man denkt, ja, wir reden manche Tage nur noch über so etwas?
Ja, das hat viel auch mit der Medienkultur zu tun, aber vielleicht, das ist jetzt eine Vermutung, ist der moderne Individualismus, der in unseren liberalen Demokratien so stark grundgelegt ist, für viele ein Affront, eine Überforderung. Wir wollen uns vielleicht gar nicht so sehr als autonome Individuen verstehen, sondern suchen Gruppen, die uns auch beheimaten.
Weil das Wärme gibt.
Weil das Wärme gibt.
Zugehörigkeit. Mhm. Und das ist dann Ausdruck vermutlich eines Mangels, also sonst gäbe es das Problem nicht.
Ja, für viele ist die offene liberale Gesellschaft zu steril. Das ist auch die klassische Kritik der Illiberalen, aber auch der Kommunitaristen, die es eigentlich ja gut meinen mit den liberalen Konzeptionen, aber auch sehen, hier fehlt vielleicht etwas. Und die spannende Frage ist, wie können moderne liberale Gesellschaften ohne illiberal, ohne autoritär zu werden, so etwas wie Gemeinschaftsgefühl anbieten, das eben produktiv und positiv gelebt werden kann.
Ja, die Frage kann ich weitergeben. Wie können wir das hinkriegen, einerseits liberal zu bleiben, andererseits Gemeinschaftlichkeit herzustellen, um die Demokratie auch in solchen schwierigen Zeiten winterfest zu machen? Wenn Sie dazu einen Gedanken haben, 0800 5678 und 3x5. Dies ist die Stunde 2 in diesem Philosophie-Spezial auf WDR 5. 10 Stunden lang verhandeln wir heute Zukunftsfragen der Demokratie. Parallel zur Phil Cologne, dem internationalen Philosophiefest, was gerade in Köln läuft. Dort war auch Marie-Louisa Frick zu Gast und wird es auch heute Abend übrigens in einer anderen Veranstaltung über Cancel Culture wieder sein. Und wir ringen hier auch darum, wie wir unsere Demokratie so bauen können und vor allem auch, was wir für eigene individuelle Tugenden mitbringen müssen, um diesem ziemlich anspruchsvollen Lebensmodell gewachsen zu sein. Wer dazu etwas beitragen möchte, 0800 5678 und 3x5. Ja, und Uwe Kops in Köln, Sie wollen's. Guten Tag, Herr Kops.
Danke, Herr Dübicke. Ja, ich habe einen Punkt, auf den ich hinweisen wollte, der so ein bisschen wir hatten über Debattenkultur gesprochen und über die Emotionalitäten. Ich wollte auf einen ganz anderen Aspekt mal hingucken, und zwar auf die Komplexität. Also wenn es darum geht, dass wir miteinander reden und dass wir zusammen ein Problem lösen, glaube ich, würde es sehr helfen, wenn wir ein bisschen besser verstehen, also alle unsere Probleme, wir haben es auch hier in der Sendung, haben es ja auch schon gesprochen, haben ja die Problematik, dass sie sehr komplex sind, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, ein Problem zu lösen. Das ist das Gute vielleicht an der Komplexität. Aber das ist oft schwer zu überschauen, an welchen Stellschrauben man dreht. Ja. Wenn man aber mehr Verständnis dafür hätte, wie man Komplexität angeht oder dass die Probleme alle komplex sind, hat man auch mehr Möglichkeiten, sachlich miteinander zu reden. Weil man sehr oft das Problem, wenn man es etwas in die Breite bringt, auf Ebenen kommt, wo man eben nicht so stark fokussieren muss.
Aber Herr Kops, wenn wir sagen, alles ist so komplex, dann ist das ja eher ein Stoßseufzer und Ausdruck davon, dass wir sagen, ich überschaue es nicht mehr. Und vorhin waren wir an dem Punkt, dass Marie-Louisa Frick ja gesagt hat, also diese Flucht in die Identitäten, in dieses Wärmeschaffende von bestimmten kulturellen Blasen oder politischen Blasen auch, das ist eigentlich eine Flucht in die Einfachheit. Das Gegenteil von dieser Komplexität, die Sie uns jetzt auffordern anzunehmen.
Ja, ich denke auch der Populismus ist ja auch im Grunde die Gegenbewegung. Man versucht, die Probleme zu vereinfachen, zu emotionalisieren und dann in eine Richtung zu treiben dadurch. Ich glaube, in der Komplexität liegt auch eine Chance. Also ich bin von Haus aus Physiker, und wenn man in der Physik irgendetwas versucht, zu irgendein Problem zu lösen, hat man ja immer die Problematik, dass es viel zu komplex ist. Man kann die Dinge nie so, wie sie wirklich sind, errechnen zum Beispiel auch. Ja. Und man guckt sich dann das System an, in dem man was lösen möchte und muss dann eben gucken, was sind meine Kriterien, also wo will ich eigentlich hin? Das ist schon eine gute Diskussion, sich zu überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Und dann, welche Faktoren sind die wichtigsten? Das ist zum Beispiel auch oft eine gute Frage. Dieses sich ein System zu überlegen, in dem man entscheiden kann und sich vorher zu überlegen, in welche Richtung will ich, also was sind meine wichtigsten Faktoren? Mhm. Das sind so Gedanken, die einem helfen. Ich will noch einen anderen, etwas vielleicht einfacheren Gedanken geben. Es gibt dieses berühmte Beispiel mit den zwei Leuten, die sich streiten, wo einer, die beide eine Apfelsine haben wollen und wo sie sich dann um die Apfelsine streiten und wie sie dann später ins Gespräch kommen, sich herausstellt, dass der eine die Schale haben will für den Kuchen und der andere will den Saft haben, für weil er ihn trinken will. Mhm. Das ist auch so ein ganz kleiner Schritt in das, was ich vielleicht sagen will, dass wenn man sich ein bisschen austauscht, wenn man guckt, wo der Widerstand vielleicht auch zu einem bestimmten Thema ist, ja, kann man viel bessere Lösungen finden.
Gut, der Gedanke ist klar, das Ideal, was dahinter steht, auch. Aber interessanterweise haben Sie, obwohl Sie sagen, wir müssen uns Komplexität auch zutrauen, dann ausgerechnet das Beispiel mit den Apfelsinen gebracht, was ja dann doch sehr einfach ist. Können wir uns daran orientieren, Frau Frick?
Ganz wichtiger Punkt des Anrufers, vielen Dank. Komplexität erstens mal wahrnehmen und ich glaube Philosophie und das, was Sie hier in der Sendung tun, Herr Wiebicker, ist auch eine Schulung der Komplexität. Ein Problem von allen Richtungen betrachten, verschiedene Perspektiven anlegen. Und wenn man diesen philosophischen Geist pflegt, dann ist es zumindest aus meiner Erfahrung ein Weg hin zu einer ganz wichtigen demokratischen Tugend, nämlich zur intellektuellen Demut. Dass wir auch wissen, wie wenig wir vielleicht verstehen von diesen ganz großen Problemen, wie schwierig es uns fällt, etwas zu durchdringen. Und der zweite Punkt mit der Apfelsine, ja, also vielleicht müssen wir so viel Offenheit im Gespräch erstmal herstellen, dass überhaupt die verschiedenen Bedürfnisse, Wünsche sichtbar werden können, um dann vielleicht überhaupt zu verstehen, wo kann man Kompromisse oder Lösungen erreichen. Offene Debatten, wo auch jede Stimme zählt.
Aber wir können das hier gut machen und trotzdem wäre es ein Gebot der Ehrlichkeit zu sagen, also unsere demokratische Gesellschaft ist kein per se philosophischer Raum, wo solche Ideale zum Tragen kommen. Und alle, die in der politischen Arena unterwegs sind, egal welcher Farbe sie da folgen, werden sagen, wie soll ich denn Komplexität abbilden, wenn ich 20 Sekunden habe, um was zu erklären.
Völlig richtig. Da sind wir wieder beim Problem Idealanspruch und Realität. Da geht vieles nicht zusammen. Es ist immer nur eine Annäherung an dieses Ideal möglich und auch hier nur sehr bedingt. Wir stehen unter der großen Herausforderung, viele komplexe Probleme zeitgleich parallel analysieren zu müssen, gegebenenfalls auch zu lösen, sodass überhaupt möglich ist und das unter Zeitdruck zu tun. Unter Bedingungen, wo nicht alle Informationen immer sofort verfügbar sind. Denken wir nochmal an die Pandemie, wie schwierig es auch für politische Entscheidungsträger war, bei aller berechtigten Kritik auch in einer solchen schweren Krise rechtzeitig das Bestmögliche zu tun. Dass man auch vielleicht nachsichtig mit uns und anderen umgeht, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, hier etwas ehrlich zu sein.
Also unabhängig davon, wie man sich seinerzeit positioniert hat und was man im Nachhinein für das Klügste hält, ist doch aber Pandemie auch ein gutes Beispiel für die Bereitschaft eines breiten Publikums, sich in einer bestimmten Situation dann auch schlauer zu machen, als man ist. Vielleicht sollte man es genau andersrum dann auch mal sehen. Ja? Also die Vorstellung, angenommen, wir würden diese Demokratie in den Sand setzen, dann wären wir doch eigentlich auch blamiert. Also dann wären wir kläglich gewesen und hätten versagt, oder?
Ja, wenn man
als Bürger.
Natürlich, wenn man Demokratie versteht als die Regierungsform, auch die Lebensform, die die menschliche Würde und Autonomie am besten garantiert und schützt, bei allen Schwierigkeiten das überhaupt zustande zu bringen, dann ist es natürlich erhaltenswert. Aber es wäre vielleicht problematisch, sie allein an ihrem Output, an ihren Ergebnissen zu messen. Denn wenn wir nochmal in die Pandemie zurückgehen, war lange dominant auch der Vergleich mit China. Wie gut machen wir es im Vergleich zu einer Hardcore-Diktatur? Mhm. Und jetzt rückblickend schauen die Vergleiche vielleicht ein bisschen besser zugunsten der liberalen Demokratien aus.
Gewünscht.
Aber kurzzeitig war das nicht so klar, dass wir da wirklich gestärkt auch daraus hervorgehen. Mhm. Da ist eben auch oft die Wahrheit eine Tochter der Zeit. Nicht, dass sie sich mit der Zeit ändert, aber so wie Bacon es gemeint hat, es braucht auch Zeit, um zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht Demokratien funktionieren.
Ja, das Schreckliche daran ist, also wie schnell das kippen kann. Also wie schnell eine Sehnsucht nach autoritären Lösungen auch geweckt werden kann.
Das ist der Demokratie inhärent, dass Menschen in Demokratien wissen um Alternativen und diese Alternativen an Attraktivität gewinnen, wenn man den Eindruck hat, das eigene System scheitert gerade.
So, nun wollen wir noch ein bisschen systematisch werden, um etwas von dem zu erfahren, was Sie so in den vergangenen Jahren herausgepuzzelt haben. Und Sie sollten uns etwas sagen über ein Spannungsverhältnis, wenn wir jetzt schon von persönlichen Tugenden gesprochen haben, die wir als Bürgerinnen und Bürger mitbringen sollten, dass wir uns in einem Spannungsverhältnis bewegen. Und es gibt zwei Begriffe dazu. Das eine ist die Toleranz und das andere nennen Sie diskursives Engagement. Beides müssen Sie erklären.
Ja, ich bin so dabei, das Puzzeln passt ganz gut, so ein bisschen herauszuarbeiten, welche demokratischen Tugenden es geben könnte, wie man die verstehen kann, um eben eine Ethik der Demokratie zu entwickeln. Und meines Erachtens neben der wichtigen Tugend des Respekts, ja, den sich Gleiche untergleichen, nämlich Demokratinnen gegenüber Demokraten schulden, ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass wir in diesem Spannungsverhältnis stehen, einerseits uns diskursiv im Politischen, in der Öffentlichkeit zu engagieren, für das, was uns wichtig und richtig erscheint, aber dass wir gleichzeitig auch eine bestimmte Toleranz gegenüber denjenigen und auch deren Ansichten entwickeln, die nicht unsere sind. Mhm. Und wenn wir zu viel Toleranz üben in diesem Bereich, dann sprechen wir nicht mehr miteinander, dann sagen wir, soll jeder machen, wie er will, ich mische mich da nicht ein, ich werde doch da nicht widersprechen, das wäre intolerant. Und wenn wir zu stark in unserem Diskursengagement sind, sind wir vielleicht auch oft zu forsch und überfahren Andersdenkende mit unseren Positionen.
Das heißt, die Mitte wäre automatisch das Beste?
Wie so
wenn man
oft.
Das irgendwie austariert?
Wie so oft ist die Mitte oft das Beste. Zumindest, dass man sich bewusst wird, welche Gefahren an diesen Enden dieses Spannungsverhältnisses lauern.
Ja, aber ich darf Ihnen sagen, ich habe jahrelang an vielen Orten mit Menschen über Demokratie diskutiert und die Toleranzfrage, die bleibt eigentlich nie aus. Das ist das, was Menschen gerade sehr bewegt. Wo sind eigentlich die Grenzen der Toleranz? Wo muss ich in die Bütt gehen und harten Widerspruch äußern? Was geht nicht? Was würden Sie vorschlagen, um diese Toleranzgrenze zu beschreiben?
Ja, das kann man vielleicht exemplarisch oder eben induktiv anhand von Fällen herausarbeiten. Ich würde sagen, es gibt so etwas wie demokratischen Zivilcourage, demokratischen Counterspeech, Gegenrede zu Formen der Rede, die andere verletzen in ihrer Würde als Demokratinnen und Demokraten, als Teilnehmer am gleichen demokratischen Projekt oder in ihrer Menschenwürde als Teilhaber am gemeinsamen Menschsein, wo Menschen wirklich darin, und da muss man eben schauen, wann ist das der Fall, verletzt werden, wo ihnen abgesprochen wird, dass sie zählen, wo ihnen abgesprochen wird, dass sie gleichwertig sind in der einen oder eben der anderen demokratischen, menschenrechtlichen Hinsicht. Da glaube ich, ist es wichtig, auch Widerstand zu leisten, um zu zeigen, es gibt andere, die das nicht so sehen. Denn wenn wir das nicht tun, fühlen sich diejenigen, die anderen diese demokratische oder Menschenwürde absprechen, umso mehr aufgefordert, bestätigt, darin fortzufahren.
Gut, aber da würde ich sagen, in dem Allgemeinen würden da sehr viele zustimmen. Aber die Musik spielt dann, wenn man den Einzelfall betrachtet. Wann ist das eigentlich der Fall? Und was wir heute auch haben, was zu unserer Debattenkultur dazugehört, dass Menschen sozusagen ihre eigene Verletzung als Maßstab dafür nehmen, was erlaubt ist und was nicht.
Ganz richtig, macht es auch ganz schwierig, erfordert wiederum offene Debatten, um Aushandlungen stattfinden lassen zu können, darüber, welche Verletzungen von wem erfahren werden, warum, dass man nicht Gespräche abbricht, wenn Verletzungen vermutet oder eben artikuliert werden, sondern dass man über diese Verletzungen auch sprechen kann und dem dann weiter auf den Grund geht.
Was ist Ihr Kompass für den Moment? Haben Sie das Gefühl, dass wir gerade einen sehr gut austariertes Verhältnis haben zwischen diesen beiden Polen, also einerseits irgendwie das Engagiertsein, diskursives Engagement nennen sie das, dass man sich einbringt und seinen eigenen Standpunkt stark vertritt, und der Toleranzidee, haben wir das gut ausbalanciert oder gibt es eine Schlagseite im Moment?
Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig für große Gesellschaften eine Gesamtdiagnose zu machen. Es ist differenziert zu sehen. Es gibt Teile der Gesellschaft, die das relativ gut hinbekommen. Es gibt aber auch Teile der Gesellschaft, die aufgegeben haben, die völlig phlegmatisch über sich ergehen lassen, was andere an Debatten gestalten oder auch politisch entscheiden. Und daher tue ich mir schwer, das einzuordnen. Aber ich war ja schon vor ein paar Jahren auch bei Ihnen in der Sendung
zu, Radio, ja.
Genau, zu ähnlichen Fragen. Und ich denke doch, auch aufgrund vieler Beiträge von Denkerinnen, von Intellektuellen, von vielen öffentlichen Veranstaltungen, dass auch Bewusstsein gewachsen ist dafür, wie verletzlich Demokratie ist und wie wichtig der Beitrag jedes und jeder Einzelnen sein kann.
Ja, wer noch etwas beitragen möchte bei unserem Nachdenken über die Verfassung unserer Demokratie und über die Frage, haben wir eine gute Debattenkultur oder verengen wir uns gerade, 0800 5678 und 3x5. Philosophie Spezial im WDR 5. Wir sprechen in dieser Stunde mit Marie-Louise Frick über Debattenkultur, über Cancel Culture, über Demokratie, heute und in Zukunft. Und es gibt ein Wort, das gefällt mir unglaublich gut, darüber müssen wir noch sprechen. Sie nennen das Diskurs Tapferkeit. Man braucht Tapferkeit, um sich einzubringen. Was können Sie uns dazu sagen, Frau Frick?
Wiederum dieser alte Tugendbegriff, etwas vielleicht modern gedacht für unsere demokratische Lebensform. Und ich bin auf dieses Konzept gestoßen, nicht jetzt vom Begriff, aber von der Idee her bei Hannah Arendt, die geschrieben hat, es ist immer ein Risiko, in die Öffentlichkeit zu treten, sich zu zeigen, mit einer Position zu sprechen. Und sie führt es nicht ganz aus. Sie deutet dann an, dass man vielleicht nicht weiß, wen man eigentlich offenbart, wenn man öffentlich für etwas eintritt. Da kann man viel drüber nachdenken, was sie damit gemeint hat. Aber es zeigt, dass Diskurstapferkeit immer notwendig ist, dass man sich dieses Risiko zumutet, zu erscheinen, für etwas einzustehen, etwas zu vertreten, etwas zu behaupten. Es könnte Widerspruch folgen, es könnte harte Kritik folgen, ja, oder noch mehr soziale Sanktionen in einem großen Spektrum könnten folgen. Und als Gesellschaft müssen wir uns, glaube ich, immer wieder fragen, welche Risiken sind irreduzibel im Sinne von unvermeidlich, welche Risiken sind unzumutbar, sollten also nicht getragen werden, und welche sind quasi absolut inakzeptabel, sind mit empörend hohen Kosten verbunden, welche Diskursbeiträge.
Wenn man zum Beispiel Morddrohungen bekommt.
Wenn man ganz im Extremfall tatsächlich auch dann um sein Leben fürchten muss, das sollten wir natürlich nicht tolerieren. Aber auch die Frage, welche sind schon eben unzumutbar? Was ist zumutbar? Welche Art der Kritik ist zumutbar? Und wo wird es unfair, wo wird es inakzeptabel?
Ja, Sie werden das gleich noch ausführen können. Ich will erstmal würdigen, dass Jens Niedmann in Bonn Diskurstapferkeit aufbringt. Er geht in die Öffentlichkeit und riskiert etwas. Guten Tag, Herr Niedmann.
Seid gegrüßt. Ich habe das gerade mitgekriegt. Der Begriff gefällt mir.
Ja?
Tapferkeit gefällt mir. Das ist etwas, da kann ich was mit anfangen. Aus dem Jahrgang 37, da kann ich was mit anfangen. Denn von Tapferkeit in jeder Weise habe ich genügend in meiner Sozialisation mitgekriegt.
Aber Sie konnten nicht ahnen, dass Sie es damit jetzt zu tun haben?
Nein, konnte ich überhaupt nicht ahnen.
Nein.
Ich hatte spontan angerufen, weil ich spontan Ihre Sendung gehört hatte, im Auto angeschaltet. Da war die Frage von Ihnen gestellt, wie findet man als Individuum, als besondere Persönlichkeit in einem schönen Wir-Gefühl, wie findet man zueinander, dass man mit allen Menschen ordentlich, schön, im Wohlstand, im Frieden, in der Demokratie leben kann?
Und darauf hätten Sie eine Antwort?
kann Ihnen nur sagen, wie ich es praktiziere, wie es mein Großvater, mein Patenonkel gemacht hat. Am 8. Mai 1945 wurde er Bürgermeister in Sprockhövel. Er hat diese Werte, die er vertreten hat, für Demokratie, für Gewerkschaft, für gutes Miteinander, die hat er mir beigebracht. Mhm. Die habe ich verinnerlicht. Und daraus ist so ein Teil einer Persönlichkeit entstanden, so wie Sie heute erlebt haben, oder so wie Sie sie jetzt erleben, und die ich auch meinen Kindern, Enkeln und Urenkelkinder weitergegeben habe. Und das ist eine Weise, die darauf abzielt, dass man für seine Werte klar eintreten muss. Darum hat mir der Begriff Tapferkeit so gut gefallen. Da muss man tapfer sein, für seine Werte einstehen und natürlich auch die Werte anderer akzeptieren. Mein Freund ist ein Palästinenser, der Abdullah, ist im Augenblick im Gazastreifen nach langer Wartezeit. Und wir diskutieren sehr oft miteinander. Und ich lerne so viel von ihm und er so viel von mir, dass er sich jetzt hat einbürgern lassen und hat nach kurzer Zeit auch die zweite Staatsbürgerschaft bekommen, nämlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Und damit findet er sich wohl.
Also Herr Niedmann, wenn Sie sagen, Tapferkeit ist schon mal ein Wert, der Ihnen sehr sympathisch ist.
Sehr sympathisch.
Und wenn Sie sagen, auf bestimmte Werte kommt es an, wenn wir das, wenn wir es miteinander aushalten wollen, auch in Verschiedenheit, das ist ja das Wichtige. Dann sagen Sie doch vielleicht noch mal ein, zwei oder sogar drei andere Werte, die neben die Tapferkeit dazugehören.
Das ist Mut.
Mut?
Auf jeden Fall. Mal Mut. Man muss für seine Werte, die man verinnerlicht hat, Wurzbacher, ich habe da mal was gehört, Wurzbacher hat da mal was geschrieben über Sozialisation, Personalisation und Entkulturation. Ja. Man muss das jetzt voraus, dass man für seine Werte einsteht. Dazu gehört Mut und auch Tapferkeit. Tapferkeit heißt schon Beispiel geben können, sein eigenes Leben so auch zu verteidigen in einer Demokratie, dass man das andere erkennen, auch das war mutig, so etwas zu sagen oder zum Beispiel Sie jetzt anzurufen.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Mut, Herr Niedmann.
Für einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Ihnen auch.
Interessant, ich werde die Sendung weiter verfolgen.
Machen Sie das.
Ich bin leider.
Und Frau Frick, jetzt haben wir noch 2 Minuten, um andere Tugendbegriffe hinzuzufügen, damit wir ein demokratisches Ideal bauen können. Also wir hatten jetzt die Tapferkeit. Wir hatten die Toleranz.
Demut.
Wir hatten intellektuelle Demut, also dass man sich nicht für schlauer hält, als man ist.
Mhm. Wir hatten den Respekt, ganz wichtig. Aber ich würde gerne nochmal auf den Anrufer Bezug nehmen und sagen, wie wichtig es auch ist, generationenübergreifend diese demokratischen Ideale zu verstehen und zu denken. Wir sind heute großteils unglaublich privilegiert, dass wir auf eine andere Weise tapfer sein dürfen oder müssen als Vorgänger von uns. Und dass wir uns auch mit den Erzählungen, den Berichten der Vorgängergenerationen so weit auseinandersetzen, dass wir auch selbst einordnen können, vielleicht sind unsere Standards des Zumutbaren, des Unzumutbaren auch in einer historischen größeren Perspektive nicht ganz ideal austariert. Ja, vielleicht haben andere Menschen mehr Mut beweisen müssen, mehr Tapferkeit, als wir uns das vorstellen können. Das kann uns inspirieren und eben auch wieder ein bisschen zur Reflexion einladen.
Also historische Perspektive heißt ja auch auf Abstand gehen zu dem, was gerade ist.
Ja, und auch nicht das, was gerade ist, als das Absolute und das einzig Mögliche sehen. Mhm. Und auch diese Krisendiagnosen vielleicht etwas bedächtiger formulieren. Demokratie ist immer in gewissen Krisen, sie ist nie ganz gesichert und es liegt an uns, sie stetig, beständig zu stabilisieren.
Danke für das Schlusswort.
Gerne.
Besser kann man es nicht formulieren. Und Marie-Louisa Frick wird heute Abend auf der Phil Cologne ein weiteres Mal zu Gast sein. Ja, dann streiten Sie mal schön.
Danke vielmals.
Und zivilisiert. So heißt nämlich
ganz
auch Ihr Büchlein
bestimmt
bei Reklam, was ich sehr gerne gelesen habe. So, das war jetzt gerade mal die 2. von insgesamt und sagenhaften 10 philosophischen Radiostunden hier in WDR 5 anlässlich der Phil Cologne. Jürgen Wiebeke mein Name. Ich wünsche einen angenehmen Tag.
WDR 5.